Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wenn es im Wiesbadener Kulturleben etwas spektakulär Neues gibt, dann sind alle Kulturinteressierten hoch aufmerksam. Im folgenden Fall besonders die Theaterfreunde. Denn das Theater Wiesbaden beginnt Ende des Monats eine neue Spielzeit mit zwei neuen Intendantinnen. Wie wird Ihr Programm aussehen? Welche Themen werden Sie setzen? Was wollen Sie für Wiesbaden erreichen? Fragen, die uns heute beantwortet werden von der Doppelspitze des Staatstheaters Wiesbaden, Dorothea Hartmann und Beate Heine. Ich begrüße Sie herzlich und danke, dass Sie gekommen sind.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
Ja, guten Abend.
Wie ist die Stimmungslage so kurz vor der Eröffnung, Frau Hartmann?
Wir sind ganz aufgeregt, wir sind voller Energie und Tatendrang. Das Haus ist voll mit Menschen, die sich freuen, jetzt Theater zu machen in allen Sparten für unser großes Eröffnungswochenende. Ab 27. September bis zum 29. September, da gibt es ja ein wirklich pralles Programm für alle.
Haben Sie schon Lampenfieber?
Ja, also ein bisschen aufgeregt muss man natürlich sein. Wir denken ja seit 1,5 Jahren, im November 22 wurden wir berufen gemeinsam, seit 1,5 Jahren denken wir über diesen Neustart und noch folgende Jahre und Spielzeiten nach. Und das ist aufregend jetzt. Jetzt kommt's nämlich.
Jetzt kommt's. Frau Heine, wie geht es Ihnen?
Ja, es ist aufregend, aber es ist auch endlich nach 1,5 Jahren wirklich intensiver Vorbereitung. Freuen wir uns auch jetzt endlich rauszukommen mit all diesen Plänen, die wir haben. Und wir hoffen natürlich auf ein offenes und neugieriges Publikum.
Dann fangen wir doch gleich mal an und gucken uns an, was am 27. passiert. Am 27. September startet die Saison mit 7 Premieren und gleich der Beginn ist, ja, wie soll man sagen, ein Hingucker. Die Performance Habitat in der Choreografie von Doris Uhlich ist ein Tanzprojekt mit nackten Mitwirkenden. Damit fangen Sie also Ihre Zeit in Wiesbaden an. Und ich habe mich gefragt, wofür könnte dieser Anfang ein Symbol sein? Für einen paradiesischen Urzustand? Für einen Zustand der Reinheit und Unschuld? Für eine Reduktion auf das Wesentliche. Sie sehen, ich habe mir Gedanken gemacht.
Ja, also zum einen treten wir hier auch an. Wir wollen auch viele partizipative Projekte machen. Das heißt, die Stadt und die Region mit einbeziehen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wollen auch spartenübergreifend arbeiten, also verschiedene Sparten zusammenzubringen zu einer Inszenierung. Und in diesem Fall ist es so, dass bei Doris Uhlich, dass wir eine große Ausschreibung gemacht haben, sich viele, viele, viele Menschen beworben haben, um an dieser Performance teilzunehmen. Und Sie haben recht, das ist ohne Bekleidung, genau. Und da haben sich aber freiwillige Menschen gemeldet, die Lust haben, daran teilzunehmen. Und natürlich geht es Doris Uhlich darum, um verschiedene Körper einfach zusammenzubringen, Schönheitsideale in Frage zu stellen. Ja.
Ja, und den Körper als solchen zu feiern in seiner Diversität, in seiner Verschiedenheit. Schon, wie Sie auch sagen, Reduktion auf das Wesentliche, auf das, was wir sind und weniger auf die Hüllen. Aber wir werden im Laufe der Spielzeit natürlich sehr viel mit sehr großen und opulenten Kostümen arbeiten auch. Aber dieser Beginn mit purer Schönheit ist das, was uns interessiert hat.
Also zum Symbolcharakter haben Sie jetzt nicht so viel gesagt. Ist das nicht für Sie bestimmend gewesen?
Das Symbol ist eigentlich die Einladung, an alle dabei zu sein. Und das Symbol ist auch von außen nach innen. Also wir starten damit im Kurpark und bewegen uns dann vom Kurpark auf das Theater zu. Das ist eigentlich das große Symbol, das wir mit dieser Produktion ausstrahlen wollen.
Hoffentlich ist das Wetter gut.
Ja, ja.
Das hoffen wir auch.
Haben Sie dafür einen Plan B, wenn es nicht gut ist?
Es findet statt.
Bei Regen, ja. Schnee und Hagel.
Ja. Ja, ich frage deswegen nochmal nach, weil es ja die allererste Premiere ist. Ja. Und deswegen hat sie ja eine besondere Aufmerksamkeit. Es ist ja ein sehr prominenter Platz. Gut, haben wir jetzt gehört. bevor der Vorhang Ende September aufgeht, eine Grundsatzfrage. Was erwarten und was erhoffen Sie sich? Wofür wollen Sie den Wiesbadenern einmal im Gedächtnis bleiben?
Also grundsätzlich würde ich gerne noch mal dazu sagen, also auch zu Habitat und Doris Uhlig. Wir kommen hier neu in eine Stadt und wir wollen natürlich neue Dinge in die Stadt bringen, die es vorher vielleicht hier noch nicht so gab, und auch neue Künstlerinnen. Und das ist der Hintergrund, womit wir auch im Gedächtnis bleiben wollen, dass wir die Menschen neugierig machen, anregen, aber vielleicht auch zu Gesprächen anregen, auch zu Auseinandersetzungen. Wir finden, das ist Theater der Ort dafür.
Ja, wir möchten die Wiesbadener überraschen mit ganz vielen Dingen, die es hier eben auch noch nicht gab. Manches gab es aber auch schon. Das wird jetzt auch nicht alles ganz neu sein. Aber vieles, an das wir glauben, dass es einfach tolles Theater ist.
Sie sind zu zweit. Bitte geben Sie uns einen Einblick in Ihre Zusammenarbeit. Wie sind Sie bei Ihrer Planung des Spielplans vorgegangen?
Wir kennen uns natürlich jetzt auch schon einige Jahre und kommen eigentlich aus dem gleichen künstlerischen Hintergrund. Also wir arbeiten mit Regisseurinnen und Regisseurinnen zusammen in der Oper wie im Schauspiel, die wir beide kennen. Also es gibt ja viele Regisseurinnen, die in beiden Bereichen oder in verschiedenen Bereichen arbeiten. Und da konnten wir uns ganz schnell, haben wir uns da einfach ästhetisch und künstlerisch verständigen können.
Also jede von Ihnen hat bestimmte Ideen, Einfälle, und das wird dann aufgeschrieben und
ja, das ist eigentlich genau wie in jeder guten Theaterleitung. Das entscheidet auch an anderen Theatern niemand allein, sondern man sitzt zusammen mit der Dramaturgie, man sitzt zusammen mit einem Generalmusikdirektor für die Oper, mit einem Ballettdirektor, mit einer Orchesterdirektorin, mit den Leiterinnen für das junge Staatstheater. Also das sind ja ganz viele Menschen und wir beide eben natürlich auch mit dabei. Und dann werden Ideen auf den Tisch gepackt und überlegt und diskutiert und dann in eine gute Reihenfolge gebracht. So entsteht ein Spielplan.
Wie sind denn die Verantwortlichkeiten bei Ihnen verteilt? Entscheiden Sie alles gemeinsam oder geben Sie sich jeweils Freiräume?
Also wir entscheiden alles gemeinsam und wir geben uns gleichzeitig Freiräume. Das hat natürlich ganz viel mit Vertrauen zu tun und enger Zusammenarbeit. Und
Freiräume in welchen Fällen? Das ist ja das Interessante.
Ja. Na, es ist tatsächlich so, dass wir jeweils in unterschiedlichen Feldern sehr viel gearbeitet haben. Bei mir ist das Musiktheater und das Konzert und bei Beate Heine Schauspiel, Tanz, Performance. Und da gibt es dann Bereiche, auch wenn es mal schnell gehen muss, dann müssen jeden Tag sehr viele Entscheidungen auch getroffen werden, dass wir dann in diesen Bereichen tatsächlich manchmal auch Dinge einfach schnell entscheiden. Aber das große Ganze, und das ist uns auch wichtig, dass wir nicht aufgeteilt werden in 2, 3, 4 Sparten, sondern das große Ganze, eben dieses Staatstheater Wiesbaden, das leiten wir gemeinsam und treffen auch die Entscheidungen gemeinsam.
Genau, das denken wir auch gemeinsam. Mhm. Ja.
Haben Sie eine Verabredung, wie Sie mit Konflikten umgehen?
Ja, wir haben verschiedene Verabredungen. Muss man auch haben. Ja. Und es ist schon so, dass jede von uns auch ein Vetorecht hat. Also, dass man sagt, nee, damit bin ich nicht einverstanden. Lass uns noch mal denken. Und das klappt auch ganz gut.
Das wird dann auch nochmal diskutiert.
Aber ehrlich gesagt, man entscheidet, wie Dorothea schon gesagt hat, man entscheidet ja nie immer alles ganz allein, sondern man bespricht sich mit seinen Mitarbeiterinnen und das ist total normal. Man holt sich eine andere Meinung ein, man diskutiert das. Das kennen wir ja auch so von der Arbeit.
Wenn Sie gesagt haben, das klappt schon ganz gut, heißt es, dass es schon Konflikte gegeben hat?
Also wir sind jetzt noch nie tätlich geworden.
Nee.
Aber natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, vollkommen klar. Aber ja, es ist.
Aber bis jetzt hat es ganz gut funktioniert.
Wir haben ein tolles Team da jetzt am Start. Das haben wir ja alles gemeinsam entschieden, einen Spielplan, hinter dem wir voll und ganz stehen. Und das ist alles Ergebnis unserer Diskussion.
Dann kommen wir jetzt mal zum Spielplan. Unter besonderer Berücksichtigung des ersten Wochenendes. Beim Durcharbeiten der Pressemappe. Anlässlich Ihrer ersten Pressekonferenz Ende Mai ist mir aufgefallen, dass Sie auf neue Formen und Partizipation setzen wollen. Sie haben das auch schon erwähnt gerade. Wenn wir gleich mal einen Blick auf das Eröffnungswochenende werfen, da habe ich notiert, am 29.09. Site-Specific, Museum Alte Meister nach dem Roman von Thomas Bernhard. Was bedeutet Site-Specific? Das wird auch öfter erwähnt.
Ja, das bedeutet, dass wir das Theater, die Theaterräume verlassen und uns andere Orte suchen, an denen wir eben spielen und auch dadurch anders präsent in der Stadt sind und die Menschen nochmal auf eine andere Weise einladen, zu unseren Inszenierungen zu kommen. Wir versuchen verschiedene Regiestile, aber auch eben verschiedene Raumkonzepte, Konzeptionen zusammenzubringen.
Und site-specific bedeutet, wie ich annehme, besonderen Ort.
Mhm. Ja,
genau. Ja. Und welche sind diese besonderen Orte?
Ja, das ist am Anfang, wie schon erwähnt, Habitat, das ist der Kurpark, das Kurhaus und vorne Bowling Green, so nennt sich's, glaube ich. Und es ist das Landesmuseum und wir sind ja auch noch mit anderen Institutionen in der Stadt im Gespräch, dass wir das weiterführen und weiter ausbauen, dass wir noch an anderen Orten spielen.
Ebenfalls am 29.09. ein Sit-in. Salon Strozzi mit Barockmusik auf der Hauptbühne. Warum setzen Sie das Publikum denn auf die Bühne?
Ja, wir wollen verschiedene Perspektiven bieten und dazu einladen. Diese Produktion ist tatsächlich besonders, denn sie geht zurück auf eine Barockkomponistin, eben Barbara Strozzi, die in Venedig im 17. Jahrhundert eine Art Salon, würden wir heute sagen, früher in Italien hieß das Accademia, es war eine Frau, die komponierte zu der Zeit sehr besonders, heute nicht mehr ganz so besonders, aber immer noch ein bisschen besonders. Und sie lud ein, die Stadtgesellschaft, in ihren Palazzo. Und wenn wir dieses Theater anschauen, dann ist es eigentlich ein Palazzo, der Zuschauerraum. Und wir laden ein, auf der Hauptbühne in das Herz des Theaters zu kommen, wo man eigentlich nie hin darf, dort Platz zu nehmen und dann in diesen großartigen Zuschauerraum zu blicken. Und da wird aber auch noch einiges passieren, aber es gibt sonst gar kein Bühnenbild. Das heißt, wir bespielen, auch das ist eigentlich site-specific. Wir bauen nicht dort ein Bühnenbild hinein und tun so, als wären wir an einem anderen Ort. Nein, wir sind im Theater und bespielen dieses tolle Theater.
Und das Auditorium, also wo normalerweise Leute sitzen, ja, das ist leer?
Ja.
Und Publikum sitzt auf der Bühne?
Ja.
Und guckt zu.
Ja, genau. Also sie gucken zu.
Sie hatten ja da auch
das Auditorium wird bespielt.
Von Teilhabe gesprochen. Also was bedeutet diese Teilhabe?
Wissen wir noch gar nicht so genau, denn das ist eine Stückentwicklung. Also am Anfang stand die Idee dieses Raumsettings und die Komponistin sozusagen ins Zentrum zu stellen. Aber im Moment wird genau daran gearbeitet. Was heißt das denn jetzt? Es gibt 6 Sängerinnen und Sänger. Sie sind alle Barbara Strozzi. Sie treten alle in einem gelben Kleid auf und empfangen in ihrem Salon sozusagen. Wo dann ein Kontakt mit dem Publikum zustande kommt, das müssen wir noch sehen. Das wird jetzt im Moment entwickelt auf den Proben.
Und das Publikum steht auf der Bühne oder sitzt
Plätze
auf dem heiligen Boden?
Die Stühle stehen auf dem heiligen Boden.
Stühle.
Stühle, man kann sitzen, ja.
Aha, das ist ja immerhin gut.
Ja.
Auch noch am 29.09. die Uraufführung von Double Serpent von Sam Max. Das ist eine Auftragsarbeit für das Hessische Staatstheater Wiesbaden. Also auch das eine Besonderheit, nehme ich an.
Ja, das ist... das ist ein surrealer Thriller, so will ich das mal beschreiben, von Sam Max. Sam Max ist, also das Personalpronomen ist they. Sam Max lebt in New York und hat jetzt gerade auch am Deutschen Theater Regie geführt in Berlin und sein eigenes Stück inszeniert. Ja, und wir freuen uns sehr. Die Regie führt Ersan Montag, der ja vor kurzem gerade den Pavillon in Venedig gestaltet hat, unter anderem. Und uns beide verbindet eine enge Arbeitsbeziehung mit Ersan Montag. Er arbeitet im Schauspiel ebenso wie in der Oper.
Es gibt noch andere Vorstellungen an diesem Wochenende, aber das Genannte ist ja schon mal ein Aufschlag. Wollen Sie damit Flagge zeigen?
Ja, naja, es gibt am Samstag noch zwei große und wichtige Produktionen für uns. Ja, genau.
Am Wochenende. Genau. Aber das sind jetzt nicht die, die in der Form oder anderen, aus anderen Gründen so ganz neu sind.
Deswegen, in der Form nicht, aber wir haben einen neuen Generalmusikdirektor, der am Samstag eine große Musiktheaterpremiere dirigiert. Das ist natürlich auch eine wichtige Produktion für uns, Le Grand Macabre. Von Ligeti.
Ich gehe davon aus, dass es alles wichtige Produktionen für Sie sind. Ne? Ja. Sie sind natürlich nur etwas mehr im, wie soll ich das jetzt nennen, normalen, gewöhnlichen, traditionellen oder so.
Na, ja? Warten Sie es mal ab.
Na, okay. Ja, aber die Herangehensweise, diese, sagen wir mal, konventionelleren Stoffe zu präsentieren, die werden, das wird auch anders aussehen. Also wir werden draußen starten mit beiden Produktionen. Da steht jetzt schon für Spiel der Illusionen in der Regie von Christina Rast ein großer Bauwagen draußen, der umgestaltet ist zu einem großen, wie soll ich das sagen, so Zauberwagen. Und es wird eine große Tafel bei Le Grand Macabre draußen geben, bevor es reingeht. Also das mag vielleicht konventioneller klingen, aber die Spiel- und Raumsituation ist unkonventioneller.
Verstehe. Also dann nehme ich das noch rein und wiederhole meine Frage. Wollen Sie damit Flagge zeigen?
Na, unbedingt. Ja.
Das ist natürlich alles ganz bewusst ausgewählt, jedes Regie-Team und jeder Stücktitel gesetzt.
Wir bleiben bei dem Neuen, das wir in Wiesbaden zu sehen bekommen. Stichwort Hellas am Rhein. Eine Stadtrecherche von Antigone Akgün. Worum geht es dabei und welche Idee steckt dahinter?
Das ist auch die Idee, sozusagen site-specific zu arbeiten, die Besonderheit eines Ortes, hier der Stadt, an einem bestimmten Punkt aufzugreifen, nämlich die Frage nach der griechischen Community in Wiesbaden. Und Antigone Akgün arbeitet sehr viel in diesem Feld, also dass man recherchiert, dass man partizipativ arbeitet, sich an ein Feld aussucht, eben griechische Community, und da so hineinbegibt und mit den Menschen, die da etwas zu sagen haben, die Lust darauf haben, gemeinsam ein Stück entwickelt.
Das alles muss man auch im Zusammenhang sehen. Wir haben ja ein übergeordnetes Thema, Erbe, und beschäftigen uns, also nicht jede Inszenierung beschäftigt sich damit, aber doch einige. Und da geht es eben, wie gesagt, um kulturelles oder migrantisches Erbe, genauso wie um monetäres Erbe. Also in ganz vielen verschiedenen Perspektiven, in ökologischer Hinsicht, in finanzieller Hinsicht. Und das ist eben auch ein Thema, das wir da mit aufgreifen, ja.
Wie ist es gekommen, dass Sie die griechische Community ausgewählt haben? Sie ist ja nicht die größte.
Das ist richtig, ja. Das hat sich so ergeben in der Zusammenarbeit mit dieser Regisseurin, dass wir uns und sie gefragt haben, was interessiert dich? Denn das ist schon auch sehr subjektiv gewählt. Da gibt es in den kommenden Jahren sicher dann auch noch andere, mit denen wir zusammenarbeiten.
Also Sie kannten die Regisseurin und daraus hat sich der Stoff entwickelt. Mhm. Angekündigt werden auch Umsetzungen von literarischen Vorlagen oder Bearbeitungen, wie zum Beispiel Heinrich von Kleists Prinz von Homburg, also ein Klassiker, aber im populären Kontext, Fußball. Was erwartet das Publikum?
Das ist eine Stückentwicklung auch, da können wir noch nicht so viel sagen. Es ist ja in der zweiten Hälfte der Spielzeit, aber ich kann dazu sagen, Amir Kohestani, ein iranischstämmiger Regisseur, der auch dort lebt, überschreibt sehr oft klassische Stoffe und aktualisiert sie dadurch und versucht immer auch politische Kontexte damit aufzureißen. Wie genau das aussehen wird, das wissen wir auch noch nicht. Das ist so noch im Prozess und wird erarbeitet.
Sie haben vorhin Vertrauen erwähnt, dass Sie miteinander haben, untereinander. Und ich stelle fest, dass Sie auch Vertrauen haben zu Ihren Akteuren. Ob das nun Regisseure sind oder Autoren oder welche Mitarbeiter auch immer. Das ist ja interessant. Das heißt, Sie haben auch nur eine ungefähre Vorstellung. Sie sind auch so, jetzt nicht ganz unwissend, so wie die Zuschauer. Sie wissen schon mehr. Aber trotzdem ist es für Sie auch eine Überraschung, was dann passieren wird. Ist das richtig? Und das nehmen Sie billigend in Kauf.
Ja, ich finde, das ist Teil von Theater und von Kunst, also auch diesen Prozess zu begleiten zum Ergebnis. Und selbst, ich würde sagen, selbst bei reinen Stückinszenierungen weiß man nie, was am Ende dabei rauskommt und während der Proben entsteht. Also es ist eigentlich, Theater ist immer Experiment und man weiß nie, wie das Ergebnis aussehen wird.
Klar, nur zum Beispiel bei Prinz von Homburg, da ist der Unsicherheitsfaktor nicht ganz so groß wie bei anderen Stücken, also die erst noch geschrieben werden beispielsweise. Ich möchte es festhalten, Sie lieben das Risiko.
Ja, Theater ist Risiko. Sonst würden wir nicht Theater machen. Ja. Da gibt es andere Berufe, die etwas vorhersehbarer sind.
Sie haben keine Angst vor dem Risiko. Aus diesem Anlass aber noch eine Frage. Wie halten Sie es mit Werktreue?
Ja, das ist ein großes Feld. Was heißt Werk? Wo ist das Werk? Wo beginnt das? Wo endet das? Was bedeutet Interpretation? Denn jede Aufführung entfernt sich von dem, dass da etwas auf einem Papier geschrieben ist, muss sich entfernen, denn alles geht ja durch Körper, durch Sprache, durch eine Regieidee, indem man ein Kostüm entwirft, indem man ein Bühnenbild entwirft. Also wir entfernen uns immer vom reinen Lesen, ich und das Stück Papier vor mir. Und dann beginnen die Ideen zu sprudeln, wie sie ja auch bei jedem Lesen, wenn ich nur zu Hause sitze mit einem Buch, auch sofort Ideen habe im Kopf, vom Bilderkino losgeht, das vielleicht anders ist als das Bilderkino, das der Autor oder die Autorin, Komponistin, wer auch immer beim Schreiben hatte. Das heißt, die Frage Werk und Treue kann man gar nicht beantworten, denn alles ist immer Interpretation und subjektiv.
Also das Publikum muss oder darf damit klarkommen.
Ja, kommt man in jeder Aufführung, weil es geht gar nicht anders.
Aber Sie wollen ja auch die Jugend ins Theater bringen. Also Jugendliche im Deutschunterricht, die lesen ja auch bestimmte Stücke. Die haben vielleicht schon eine bestimmte Vorstellung, vor allen Dingen die Lehrer vielleicht. Und dann kommen sie ins Theater und sehen etwas ganz anderes, was ihren Vorstellungen diametral entgegenläuft. Sehen Sie da ein Problem oder keins?
Ich finde, das gehört dazu, diese Erfahrungen zu machen. Wir machen zum Beispiel eben aus diesem Grund auch Wojciech auf der großen Bühne in der Regie von Stefan Pocher. Und das ist auch ein Schulstoff. Und wir wissen, dass da Klassen und junge Menschen reingehen werden, hoffentlich. Und der Regisseur weiß es auch. Und natürlich bedenkt er das auch in seiner Regiekonzeption. Das ist eigentlich klar. Also das finde ich auch toll, dass er das macht. Er muss es nicht, kann natürlich auch frei damit umgehen, aber ich finde es ganz toll, dass er versucht, auch junge Menschen zu erreichen.
Und jetzt ein musikalisches Intermezzo mit dem Prag Cello Quartett. Die vier Cellisten treten unter anderem auf mit Arrangements von berühmten Musicals, zum Beispiel das Phantom der Oper. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und zu Gast sind heute die beiden Intendantinnen des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Dorothea Hartmann und Beate Heine. Wir kommen jetzt zum Thema Ziele und Instrumente. Wohin wollen Sie und mit welchen Mitteln? Wie ich verstanden habe, planen Sie eine Mischung mit Ungewöhnlichem sowie neue Ästhetiken. Wie sehen die denn aus?
Ich weiß nicht, ob wir neue Ästhetiken gesagt haben, aber wir wollen natürlich, wie auch eingangs schon erwähnt, nochmal ganz andere Ästhetiken, die hier vielleicht noch nicht in Wiesbaden gezeigt wurden, präsentieren und neugierig machen. Und ja, deshalb auch an ganz andere Orte zu gehen, um das Theater zu öffnen, noch mehr zu öffnen. Das ist vor allem jetzt in diesem Haus, ist eine große Festung. Das muss man aufmachen, da muss man den Wind durchblasen. Und das wollen wir eben mit diesen ganz vielen unterschiedlichen Regiestilen und Ästhetiken erreichen.
Ein Beispiel noch, weil wir zufälligerweise sowohl für Schauspiel als auch für das Musiktheater die Idee hatten, mit Puppen zu arbeiten, also mit Puppenspiel. Das ist eine sozusagen Kreuzung von Genres und Sparten. Eine Oper, Rossinis Barbier von Sevilla, mit großen Puppen darzustellen und natürlich mit Sängerinnen und Sängern. Und eine andere Produktion im Schauspiel, Herzfaden ebenfalls, aber sicher mit völlig unterschiedlichen Puppenspielästhetiken. Aber das als eine Idee. Es wird King Arthur geben, da arbeiten Schauspiel, Oper und Tanz zusammen. Auch das als eine neue Ästhetik oder eine Art der Herangehensweise. Und da sind natürlich den Ideen keine Grenzen gesetzt. Da haben wir sicher noch sehr viel für die kommenden Spielzeiten dann, wo wir einfach spartenübergreifend in alle möglichen Richtungen arbeiten.
Sie legen ein Programm vor, von dem Sie denken, dass es das Richtige für die ganze Stadt ist. Das ist ein hoher Anspruch. Was wäre denn dieses Richtige? Wissen Sie das schon?
Es geht vor allem darum, ein großes Spektrum anzubieten, dass jeder etwas finden kann. Das ist das Ziel, das wir verfolgen. Ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote, wo die Menschen sich das rausgreifen können, was für sie, was ihnen vielleicht gefallen könnte. Oder wir hoffen natürlich aber auch auf eine Neugierde, dass man in Inszenierungen Abende geht, von denen man noch nicht weiß, was einen erwartet. Das hoffen wir natürlich auch.
Sie sprechen sich für Kooperationen mit Akteuren der Stadtgesellschaft aus. Können Sie dazu auch Beispiele nennen?
Also es gibt eine große Kooperation mit den Kirchen. Die größte wahrscheinlich allein mengenmäßig ist eine Produktion zu Haydns Oratorium Die Schöpfung am Ende der Spielzeit. Da arbeiten wir mit dem Bachchor und der Singakademie zusammen und haben eingeladen, mit uns zu musizieren. Sie singen schlichtweg den Chorpart und sind dabei bei der szenischen Interpretation. Das ist eine große Kooperation. Es gibt auch eine Kooperation mit Kirchen für kleinere Reihen, für Gesprächsabende auch, wo wir uns zu bestimmten Themen auseinandersetzen. Und dann gibt es natürlich viele Schulen, mit denen wir auch kooperieren. Dann die Museen hatten wir ja schon angesprochen. Da findet richtig was statt dort. Und hilf mir, was haben wir noch?
Wir arbeiten natürlich auch mit den Universitäten und mit den Hochschulen in Frankfurt zusammen mit der Theaterakademie. Wir haben ein großes digitales Festival am Ende Oktober. Da arbeiten wir zusammen mit der Theaterakademie, mit der Akademie in Dortmund, der digitalen. Also da gibt es schon noch eine Reihe anderer Kooperationen.
Soll es dabei auch neue Formate geben?
Ja, da werden digitale Formate gezeigt, hybride Formate, also zwischen digitalen und analogen Projekten werden da gezeigt. Das ist ein Wochenende am Ende Oktober.
Haben Sie den Eindruck, solche von Ihnen erwünschten partizipativen Angebote werden angenommen?
Also Habitat ist ja eben der große Aufschlag, wurde sehr angenommen. Da war die Zahl der Interessierten lag weit über der Zahl derer, die tatsächlich teilnehmen können. Und vieles andere werden wir jetzt im Lauf der Zeit ausprobieren und sehen, wie Wiesbaden auf unsere Einladungen reagiert. Es gibt auch noch ein partizipatives Format, mit dem wir sicher auch in die Stadt gehen werden. Das ist eine Band, eine Musikgruppe, die wir gründen, in der Menschen eingeladen werden, mit Instrumenten zu kommen, die nicht im klassischen Orchester zu Hause sind. Das heißt, außereuropäische Instrumente, geleitet von einer jungen Komponistin. Sie hat auch einen Titel. Sie ist als Composer in Residence eine Spielzeit bei uns am Theater und wird solche Formate, die wirklich in die Stadt gehen, aber ganz anders musikalisch noch einmal klingen, initiieren. Aber dazu können wir dann in einem halben Jahr sicher mehr erzählen, wie viele sich beworben haben, wo das stattfindet. Da gibt es vieles, was wir jetzt anschieben werden.
Wie wollen Sie Zuschauer ins Theater bekommen, jenseits des üblichen Publikums? Ich sag mal ein Stichwort: Niederschwelligkeit.
Ja, das ist der Grund, warum wir das Junge Staatstheater eben in die Wartburg verlegt haben. Das wird dort einen festen Ort haben. Das ist niedrigschwelliger. Es ist an einem sehr viel belebteren Ort in Wiesbaden und sehr viel heterogener. Und natürlich werden wir nicht von heute auf morgen neues Publikum generieren. Aber wir wollen eben viel mit jungen Menschen arbeiten und für junge Menschen und so mittel- und langfristig eben auch die interessieren, ins Theater zu kommen.
Sie stehen für das Zeitgenössische und Veränderung. Erwarten Sie Kollisionen mit dem konservativen Flügel?
Wir sind gespannt. Also da jetzt Aussagen zu treffen, ist schwierig. Wie wir vorher schon ein bisschen dargelegt haben, wird sich natürlich einiges ändern. Wir bringen neue Teams mit. Das wird anders aussehen. Aber wir glauben ganz fest daran, dass da jeder was finden kann, was ihm gefällt und dass er sich auch überraschen lassen kann, dass Dinge stattfinden, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie gut findet.
Und wie wollen Sie diese Leute reinkriegen, die erstmal abgeschreckt sind, also von kurzen Programmankündigungen, die sagen, ach, lieber mal nicht. Was wollen Sie da machen? Welche Instrumente haben Sie da?
Reden, so wie jetzt. erzählen, was das heißt. Auch manchmal sind Titel unbekannt oder ein Regie-Team eben. Und dann zu versuchen zu vermitteln, was daran neu ist, was spannend, warum es sich lohnt zu kommen.
Und bei uns wieder Musik, ein Ausschnitt aus der symphonischen Dichtung Danse Macabre von Camille Saint-Saëns.
Als sie in Wiesbaden ankamen, haben sie sich bald darauf mit Elan in der Stadt umgesehen. Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Das ist ja für uns Wiesbadener von großem Interesse, wie jemand, der von außen kommt, die Stadt wahrnimmt. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke?
Also die ersten Eindrücke sind bei uns beiden liegen sehr weit zurück, weil wir die Stadt auch schon früher kannten von Besuchen. Aber ich erinnere mich, dass wir einer unserer ersten gemeinsamen Besuche dann mit Hinblick auch auf eine mögliche kommende Intendanz fand zur Biennale statt. Da waren wir gemeinsam, es war sehr heiß, der Rasen, die Wiese da vor dem Theater war komplett verdorrt. War so ein Gefühl von Hitze in der Stadt und gleichzeitig kam man dann in das Theater in einen kühlen Raum und da fand sehr viel Spannendes statt mit Truppen aus aller Welt, die sich da mit einer ganz anderen Ästhetik auch vorgestellt haben und das war ein ganz tolles Ankommen, ein spannender Moment.
Das bezieht sich jetzt aufs Theater. Ich wüsste mal gerne eine Einschätzung von Ihnen beziehungsweise eine Wahrnehmung, wie Sie die Stadt Wiesbaden wahrgenommen haben.
Also bei den ersten Besuchen sehr viel homogener, als sie tatsächlich ist, möchte ich sagen. Also wir sehen natürlich, wir haben dann auch immer nur einen Teil am Anfang der Stadt gesehen. Wilhelmstraße, also diese Kulturmeile, die da hochführt mit den prächtigen Bauten. Und dann, wenn man sich dann auch nochmal in andere Bereiche dieser Stadt bewegt, sieht man eben, dass es sehr viel internationaler ist, sehr viel bunter, als man das am Anfang so angenommen hat. Und da muss man sich aber auch aktiv drum bemühen, diese Orte zu entdecken und dorthin zu fahren. Das haben wir dann auch gemacht. Ja, also es ist. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig idyllische Flecken wie Neroberg und der Blick aufs ganze Rhein-Main-Tal und solche Dinge. Das haben wir uns natürlich auch, das haben wir alles entdeckt, genau.
Ja, ist doch gut. Sie wissen, in welcher schönen Stadt Sie künftig leben werden. Aber Sie haben ja, Frau Heine, auch Widersprüche entdeckt und die wollen Sie sichtbar machen.
Was bedeutet das? Das, was ich eben gesagt habe, dass wir uns auch mit Thematiken beschäftigen und Geschichten aus anderen Perspektiven erzählen. Also darum habe ich vorhin erwähnt, dass wir uns mit Erbe beschäftigen und mit eben auch mit migrantischem und kulturellem Erbe. Und dass da Geschichten von anderen Menschen nochmal erzählt werden, zum Beispiel an Grenzen, ist ein Stück, das sich eben mit der Gastarbeitersituation in Deutschland beschäftigt und die Geschichten erzählt aus einer anderen Perspektive, die eben Menschen, die von woanders her kamen seit den 60er Jahren und die Deutschland auch mit aufgebaut haben und ihre Geschichten mit einbringen. Also wir versuchen so auch Perspektivwechsel vorzunehmen.
Haben Sie da schon Kontakte geknüpft?
Ja, wir haben schon Kontakte geknüpft. Also es macht es auch leicht, durch die Wartburg und durch den Ort dort schnell Kontakt zu finden, das muss ich zugeben. Und wir haben eben im Spielzeitheft, ja, wie man lesen kann, viele verschiedene Menschen mit vielen verschiedenen Hintergründen zu Gesprächen eingeladen. Das haben wir auch abgedruckt. Und ich muss sagen, da ist uns mit einer großen Offenheit und Neugierde begegnet worden.
Darauf will ich jetzt kommen. Ich wollte gerade sagen, es ging mit Ihrem Elan eben noch weiter. Sie haben dann ein paar Wiesbadener zum Gespräch eingeladen. Ich habe diese Gespräche gelesen, aber da ist von Migranten, da ist unser sehr beliebter afghanischer Gastwirt dabei, aber sonst sind das alles Menschen aus ganz anderen Milieus.
Das war eine Schülerin auch die sehr viel von sich und ihrer Herkunft erzählt hat.
Reicht Ihnen das aus?
Naja, das ist ja der Beginn. Ja. Wir führen das ja weiter. Also das ist ja nicht mit dem Druck des Magazins nicht erledigt, sondern wir führen diese Gespräche weiter. Und wie Dorothea Hartmann schon sagt, da waren eben auch Schülerinnen dabei, die eben von sich erzählt haben und von ihren Eltern, die vielleicht nicht ins Theater gehen oder was es braucht, damit sie ins Theater gehen. Also in dieses Gespräch muss man ja kommen.
Also pass pro toto, könnte man sagen. Ich habe nachgezählt, es waren 12, es waren insgesamt, glaube ich, 18, aber 6 waren Menschen aus dem Theaterbereich, also 12 andere. Und haben diese Gespräche Sie atmosphärisch bereichert oder haben Sie auch etwas Konkretes daraus mitgenommen?
Ach ja, das waren zwei tolle Tage. Haben natürlich sehr bereichert. Mir bleibt oder blieb sehr in Erinnerung eben das Gespräch mit den Schülerinnen, mit der jungen Generation, so 16-, 17-Jährige, was sie erzählt haben, was sie gerne sehen möchten, was sie interessiert, aber auch wie wir sie erreichen können, dass so die klassischen Theater-Marketing-Instrumente überhaupt nicht funktionieren. Da gab es ganz handfeste Tipps und die Einladung, mit ihnen weiter ins Gespräch zu gehen und da dran zu bleiben. Das war sehr bereichernd, aber auch viele andere Gespräche. Wir haben einfach auch die Stadtgesellschaft gefühlt und ein Teil, wie Sie sagen, es ist immer ein kleiner Ausschnitt, aber hat uns sehr auch die Türen geöffnet, in viele Richtungen diese Gespräche zu führen.
Frau Heine, Sie wollen das Theater nach außen öffnen. Das ist ja so interessant, dass ich Sie darum bitte, das nochmal genauer zu erklären, wie Sie das machen wollen.
Ja, also wie gesagt, erstmal, dass wir an anderen Orten spielen, an ganz anderen Orten, die suchen wir auch. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht, die Genehmigungen zu bekommen und so, wie wir erfahren haben. Aber da sind wir dran. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch ein Publikum zu erreichen mit Geschichten und Themen, die aus einer anderen Perspektive erzählt werden, aus ihrer Perspektive und vielleicht sogar in ihrer Sprache. Und das dritte ist natürlich, wir haben zwei große Festivals, die internationalen Mai-Festspiele und die Biennale. Und die sind natürlich auch Instrumente, noch einmal anders in der Stadt vorzukommen, internationaler, mit ganz anderen Themen und Formen und anderen Orten zu spielen.
Ist es nicht auch wichtig, Zuschauer ins Theater hineinzubekommen? Es wird ja sehr viel darüber geredet, das Theater muss sich öffnen, nach außen hin, zu Bereichen, gerade in unserer, wie es so schön heißt, fragmentierten Gesellschaft. Aber es könnte ja umgekehrt auch sehr wichtig sein, gerade ein anderes Publikum ins Theater zu bringen. Und gerade auch in unser Haus, das auf viele ja schon auch vielleicht ein bisschen abschreckend wirkt im Sinne von, oh, da passen wir nicht rein und das trauen wir uns nicht. Also was wollen Sie da machen?
Ja, also werden sehr stark über Schulen, Zusammenarbeit mit Schulen und Schulklassen gehen. Über Wojciech haben wir schon gesprochen, also ein wichtiges Angebot für die Mittel- und Oberstufe. Es gibt auch neue Formate wie Kinderkonzerte im großen Haus, wo wir auch 1000 Kinder einladen, sowohl mit Schulen als auch in Familien. Es gibt im Kurhaus ein neues Konzertformat. Also wir denken uns schon sehr viel auch aus, wo wir jüngeres Publikum erreichen und tatsächlich, wie Sie sagen, in den gebauten Räumen. Das andere, darüber muss man manchmal ein bisschen mehr sprechen, deshalb klingt das vielleicht auch sehr viel, dass wir nur noch draußen spielen, das stimmt aber eigentlich gar nicht. Wir spielen natürlich sehr, sehr viel im Haus, in den gewohnten Sälen und das andere muss man immer noch ein bisschen mehr erklären, warum denn jetzt im Museum oder im Kurpark.
Und in einer idealen Welt kommen die Menschen, die uns dann draußen außerhalb gesehen haben, eben auch ins Haus. Das ist natürlich auch das, was wir uns davon erhoffen.
Also das ist der Trailer, um alle reinzuziehen genau. Ins Theater. Frau Hartmann, Ihnen schweben Kooperationen vor, die diese Stadt verändern. Ein ambitioniertes Ziel. Was werden Sie tun?
Es ist wirklich ambitioniert. Aber natürlich verändert man wir haben einen Vertrag über 5 Jahre und wenn wir das, was wir jetzt anschieben, tatsächlich so weitergehen, eben durch Kooperation an anderen Orten mit den Institutionen, den Museen, den Kirchen und was noch alles kommt, dann werden wir sicher die Stadt in gewisser Weise verändern. Wie stark die Veränderung ist, ich glaube, darüber kann man jetzt nicht spekulieren. Aber dahingehend, also was wir uns wirklich sehr wünschen, ist Neugierde und Offenheit. Dass die Menschen in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wann auch immer man da mal einen Schnitt setzt, einen ersten, sagen, ich kenne den Titel nicht von dem Stück am Samstag. Ich weiß auch nicht, wer das komponiert hat oder wer der Autor ist, noch nie gehört. Aber ich vertraue denen. Das ist irgendwie immer spannend. Ich kaufe mir dafür ein Ticket.
Ich verstehe, Neugier und Offenheit, das vermissen Sie in Wiesbaden.
Nein, das wünschen wir uns für die Zukunft, für unser Programm. Ich glaube, Sie sind schon ziemlich neugierig und offen.
Also die Wiesbadener haben Nachholbedarf in puncto Neugier und Offenheit. Kann man das so sagen?
Ja, so richtig können wir das ja noch gar nicht beurteilen. Wir können ja nur sagen, was wir uns wünschen. Wir sind ja, wie gesagt, jetzt mal gerade seit etwas über einer Woche da, richtig vor Ort, hat die Spielzeit begonnen vor einer Woche. Wir lassen uns auch überraschen.
Ja.
The Show Must Go On, so heißt der Titel der britischen Rockgruppe Queen. Der Song ist einer der letzten von Leadsänger Freddie Mercury.
Ich kann es Ihnen jetzt nicht ersparen, wir müssen zum Thema Finanzen kommen. Haben Sie mittlerweile Klarheit, wie viel Geld Ihnen zur Verfügung steht?
Also wir haben Klarheit, wir haben ein Budget und das sind die finanziellen Mittel für diese Spielzeit. Das ist festgeschrieben und zugesichert. Und wie die Budgets der kommenden Spielzeiten aussehen, darüber gibt es noch keine abschließende Klarheit. Das ist noch in Arbeit.
Was bedeutet das denn jetzt für Sie, für die künftige Planung? Gerade im Theater kann man ja nicht sagen, wir wollen das und das machen und zwar nächstes Jahr, was so viel bedeutet wie übermorgen.
Ja, ist richtig. Ja.
Sondern Sie müssen ja langfristig planen und Sie müssen ja wissen, mit welchem Geld Sie das tun können. Also wie gehen Sie denn jetzt damit um?
Also wir haben ein Budget, das uns ja zugesichert wurde zu Beginn, als wir unterschrieben haben. Und damit arbeiten wir jetzt erstmal auch für die Zukunft. Und wir müssen planen. Und wir planen auch schon für die nächste und übernächste Spielzeit und noch weiter in die Zukunft. Und alles andere müssen wir dann sehen.
Kommen Sie damit zurecht? Oder, also Sie müssen ja damit zurechtkommen. Aber die Frage ist, kommen Sie zähneknirschend damit zurecht? Ich meine, abgesehen davon, dass man immer gerne mehr Geld hätte, aber wo geht's an die Substanz?
Also es ist nicht so einfach, natürlich, aber das betrifft eigentlich alle Theater jetzt auch in Deutschland, dass man ein Budget hat, von dem man ausgeht, dass es stabil bleibt oder dass es wächst mit den zusätzlichen Kosten, die uns alle in der Gesellschaft betreffen, Inflation, Materialkostensteigerungen, dass das ausgeglichen wird. Und gleichzeitig betrifft alle Theater, dass man in eine ungewisse Zukunft schaut und nicht weiß, wie viel finanzielle Mittel in Zukunft für den Kulturbereich oder ein bestimmtes Haus zur Verfügung stehen. Und da müssen nicht nur wir, sondern alle auch flexibel sein und dann im Zweifelsfall zähneknirschend, wie Sie sagen, auch reagieren dann. Aber im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als von dem auszugehen, was uns gesagt wurde vor 1,5 Jahren.
Und vielleicht auch nicht nur Zähne knirschen, sondern auch dafür kämpfen.
Ja.
Für die Budgets.
Das bringt mich darauf zum Kampf, also Geld für die Kultur. Wie Ihnen bekannt ist, gibt es seit einiger Zeit eine Debatte um die Verteilung von Fördermitteln und institutionellen Zuschüssen. Angesichts der klammen Haushaltslage und des bescheidenen Kulturetats in Wiesbaden wird die Debatte heftig geführt. Es geht auch darum, dass das Staatstheater Wiesbaden nach Auffassung vieler Kulturschaffender bei aller Sympathie zu viel Förderung erhält im Vergleich mit anderen Playern. Wie stehen Sie dazu?
Also das ist erstmal ein festgeschriebenes Budget. Das ist ja nicht nur die Stadt, sondern vor allem auch das Land, Träger dieses Hauses. Da steht das Staatstheater Wiesbaden in einer Reihe mit Kassel, mit Darmstadt. Das sind vergleichbare Budgets. Deshalb ist für uns diese Diskussion erst einmal keine Diskussion, denn wir vertrauen da auch den Trägern, dem Träger des Landes, dass das so weiter fortgeführt wird, wie bei unserem Amtsantritt auch verabredet. Gleichzeitig begeben wir uns in Diskussionen mit im Rahmen verschiedener Gremien auch in der Stadt, im Kulturbeirat, Arbeitskreis Stadtkultur, da sind wir alle im Moment beide vor Ort und mischen in diesen Gesprächen mit. Und Grundtenor ist, das Kulturbudget, das Budget für Kultur in Wiesbaden muss unbedingt stabil bleiben und es muss ein großes Commitment von Seiten der Stadt geben, dass hier nicht weiter gekürzt wird, auf keinen Fall, sondern in der Zukunft eher investiert wird in ein reiches Kulturleben, das eben auch aus der freien Szene besteht, nützt der Stadt, macht sie attraktiv.
Welche Zeichen geben Sie mir jetzt?
Mehr davon. Ja, naja, das ist auch ein Tourismusstandort hier in Wiesbaden. Es bereichert die Gesellschaft. Es macht die Gesellschaft auch durchlässiger. Man kommt über Kultur miteinander ins Gespräch. Also Kultur zu fördern und zu stützen und eben auch durch die freie Szene. Wir haben beide viel mit der freien Szene in anderen Städten auch kollaboriert. Das war immer ein großer Gewinn. Deshalb sind wir auf Seite der freien Szene ganz unbedingt.
Eine Frage zum Schluss, eine persönliche Frage. Gehen wir mal zurück in Ihre Kindheit. Wann sind Sie das erste Mal mit Theater in Berührung gekommen? Erinnern Sie sich an die erste Vorstellung Ihres Lebens?
Also ich war Spätzünderin. Ich habe mein ganzes Leben, die Kindheit über, sehr viel Musik gemacht, also sehr viele Instrumente gespielt, Geige, Kirchenorgel und so weiter, also wirklich sehr, sehr viel. Theater kam eigentlich erst durch die Schule in der Oberstufe, und zwar hatten wir Ausflüge vom Musikleistungskurs nach Stuttgart, in die Staatsoper Stuttgart, das war die Intendanz Klaus Zehelein, wo sehr viel experimentiert wurde, wo der Stadtgesellschaft ein sehr innovativer Spielplan präsentiert wurde, und da habe ich Feuer gefangen. Also ich erinnere mich an Ringaufführungen dort damals in Stuttgart, aber auch an einen Rosenkavalier. Also bei mir war es das Musiktheater und eben die Staatsoper Stuttgart.
Ja, bei mir ging es schon ein bisschen früher los, und zwar mit den Weihnachtsmärchen und Familienstücken. Ich komme ja aus Hamburg, da gibt es mehrere große Theater, die das jedes Jahr zeigen. Und da bin ich, glaube ich, schon mit 5, 6 in die ersten Inszenierungen und Weihnachtsmärchen gegangen.
Und da waren Sie schon angefüttert?
Da war ich, denke ich, schon angefüttert, weil ich habe, als ich mein Abitur machte, war mir schon klar, schon ein paar Jahre vorher, dass ich Theaterwissenschaften studieren möchte und mehr mit dem Theater in Kontakt kommen will. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin dann an die FU nach Berlin gegangen und habe unter anderem Theaterwissenschaften studiert. Ja.
Danke für diese persönlichen Einblicke. Und das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Dorothea Hartmann und Beate Heine. Und wünsche einen glücklichen Start und eine gute und erfolgreiche Intendanz sowieso. Toi, toi, toi. Das Gespräch können Sie nachhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schorstack mit einer Musik, die auf unser aller Liebe zum Theater hinweist. Viel war in dieser Sendung zu hören von neuen Formen, neuen Stoffen, neuen Ideen. Deshalb zum Schluss ein Evergreen. 1980 erreichte das Lied den 2. Platz beim Eurovision Song Contest in Den Haag. Katja Epstein besingt das Theater.